ist nachgewiesen, steigert euer Herzinfarktrisiko um 50%. Um 50%. Und ich habe die Dinger gefressen wie Smarties. Und ich habe dann schon angefangen, Schaum abzuhusten. Also meine Lunge hat sich schon gefüllt. Lungenödem
bekommen. Okay, krass. Ja.
Herz hat sich ausgeweitet, weil ich pumpen konnte. Ja. Das alles. Und dann immer schon so die Atemzüge. Viele haben dann gefragt, Nahtoderfahrung, weißer Tunnel, schieß mich tot. Alles Bullshit, habe ich nicht gehabt. Bei mir war dunkel, aus die Maus. Reingewatschelt. Ja, ich bin's wieder. Ich habe gerade wieder einen Herzinfarkt. Gucken mir alle blöde an. Und da war die, die ich am meisten zur Sau gemacht hat, die hat gesagt, nee, der spinnt nicht.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doc Talk mit Sascha und einem Gast. Und wie ihr es erkennt, nicht nur an der Kleidung, wir hatten den Gast schon mal, das ist Heiko Kalbach.
Extra selbe T-Shirt wieder
angezogen. Wir haben uns heute nochmal mit denselben Klamotten getroffen, damit das aussieht wie eine Fortsetzung von der letzten
Folge. Sind beide nochmal eingeflogen.
Ja, neulich ging es um ein Thema, was viele von euch interessiert hat, nämlich das Thema abseits vom Hauptthema vom Heiko, nämlich Sport, Oldschool und so weiter. Wir haben uns über Heikos Karriere und sein Leben im Milieu unterhalten. Wen das interessiert, schaut euch die Folge mal an. Ich denke, das ist unter vielen Aspekten lehrreich gewesen, trotzdem sehr unterhaltsam. Heute haben wir ein anderes Thema, was auch gar nicht so lustig ist, nämlich das Thema gesundheitliche Folgen von exzessivem Leistungsbodybuilding. Heiko hat neulich im Podcast gesessen bei Adolf Burkhardt und da, glaube ich, zum ersten Mal sogar öffentlich gedroppt, dass er schon 3 Herzinfarkte hatte. Und ich habe mir gedacht, das ist ein gutes Thema, um mal einzusteigen und ein bisschen tiefer zu schürfen zum Thema PED-Missbrauch und Lehren aus diesem Thema.
Hat er damit gar nicht
Würdest tun. Du da einen Zusammenhang sehen? Oder? Nö.
GmbF Mitglied.
Okay, Thema beendet. Wenn euch die Folge gefallen hat.
Erblich vorbelastet, was soll ich sagen? Okay. Nee, na sicherlich. Denke ich mal, dass da das mit damit zu tun hat, logischerweise. Oder auch nicht, weil wie gesagt, ich habe wirklich bin da erblich ein bisschen leicht vorbelastet. Ich habe mein Herz damals auch immer kontrollieren lassen, habe das auch ständig messen lassen. Also ich war wirklich viel bei Ärzten gewesen und bei Physios und überdurchschnittlich viel. Werdet ihr wahrscheinlich sowas gar nicht kennen. Ich war wirklich so extrem.
Ich glaube, du warst einer der Ersten, glaube ich. Ich habe das von dir schon mal gehört, dass du da schon sehr früh sehr stark auf diese Sachen geachtet hast.
Ich habe gehört, du hast sogar einen Arzt, der dich so als wissenschaftlich Exponat betrachtet hat und deshalb mehr.
Ja, so ein Professor, genau. Freisenhausen hieß der damals. Haben sie mir gesagt, das ist die Koryphäe, was Hormone und solche Sachen angeht. Und dem habe ich mich anvertraut. Hab gesagt, hier, ich bin Bodybuilder, war ja auch damals nicht zu übersehen und ich nehme das und das und wollte mal Blut checken lassen hier und einfach mal kontrollieren lassen. Dachte, okay, alles klar, da hat er ganz normal Blut gezogen mit mir und nächsten Tag ging gleich das Telefon. Kommen Sie mal sofort hierher, weil nach den Ergebnissen müssten Sie eigentlich, könnten Sie gar nicht mehr leben. Sag ich, okay, alles klar, mir geht's gut, sag ich, dann komme ich halt nochmal. Hat er nochmal abgezogen, gleichen Ergebnisse. Und dann hat er sich damit beschäftigt halt und hat dann mir in Folgesitzung gesagt, mir ist das schlüssig, ist ja, dass die Werte alle so exorbitant hoch sind. Danke. Und weil wenn man was in der Menge zuführt, dann steigen die Werte natürlich an. Im Endeffekt sagt er, ist mir nur wichtig, dass ihre Organe gesund sind. Und die checken wir mal. Da hat er angefangen, meine Organe zu checken halt mit Ultraschall und hier und da. Und was wir da alles gemacht haben, hat gesagt, die Organe sind gesund, die sind nicht geschädigt. Es sind halt nur die Werte extrem oben. Ne? Und da bin ich dann wirklich so alle 3 Monate hingelatscht und dann hat er gesagt, pass auf, jetzt sind sie so weit, drück mal ein bisschen auf die Bremse. Ne? Wir wollen das und das nicht heraufbeschwören oder verhindern oder so. Sag ich, okay, ich habe dann immer zugehört. Ne? Dann wieder irgendwann hingelatscht. Ja, okay, also wenn es sein muss. Er hat nicht vorher frei gesagt, aber er hat mir grünes Licht gegeben. Also er hat ein Auge drauf gehabt und hat gesagt, das ist unglaublich, weil wir haben ja solche Sachen nur an Tierversuchen. Sie sind ja der erste Mensch, bei dem ich das mal sehe, dass es so eine Werte überhaupt gibt und dass man das überleben kann. Und aber es ist mir, wie gesagt, schlüssig, weil gebe ich was rein, geht's hoch.
Weißt du noch ungefähr, was für Werte, wie verschob man?
Kann ich dir nicht Weiß sagen. Nicht das mehr. Ist alles so lange her. Das waren ja meine ersten Sachen, wo ich da gemacht habe. Dann später als Amateur habe ich dann auch jemanden kennengelernt von Fußballern aus Berlin, den seine Mutter, die hat im Krankenhaus gearbeitet, ne, und bei der Herzgeschichte da. Und da sage ich, würde ich gerne mal hingehen, weil sie wusste auch, sie hat sich so ein bisschen interessiert, hat und mitgekriegt, was ich mache. Und dann hat sie selber Interesse gehabt. Sie wollte mal sehen, wie mein Herz aussieht, weil sie weiß ja, dass ich da viel genommen habe und so. Und dann hat sie das gemacht. Das war interessant gewesen. Da habe ich das erstmal einen Herzkatheter gekriegt, habe das ja noch alles am Bildschirm verfolgt halt. Ja. Sie hat gemessen, das Echo, die Rückwand und was da alles dazugehört. Die Steifigkeit des Herzmuskels, weil der wächst ja mit, gerade unter Steroidkonsum. Und die Trennwand von mir, die ist halt immer dicker geworden. Die war dann schon am Ende bei 2,2 Zentimeter gewesen oder so.
Das 22 Millimeter.
Das ist schon ziemlich
viel. Das ist schon sehr viel, ja.
Ne?
Ja.
Aber bei mir, ich hatte, sie sagt, Glück im Unglück, weil du hast an der Trennwand von Geburt an wie so ein Fehler, ein Loch.
Ja.
Und dadurch hast du einen sehr hohen Blutaustausch. Deswegen ist der Blutdruck auch nicht so hoch, wie man erwartet, jetzt auf der Sendung, wo ich war. Ne?
Ja, ja.
Also, und solche Sachen halt, das waren für mich immer wichtige Informationen. Habe es dann regelmäßig messen lassen. Also wie gesagt, wir haben angefangen, glaube ich, bei 1,4 oder 1,6 Zentimeter Trennwand. Mhm. Und die ist dann gewachsen, halt 1,8, 2,2. Ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben. Und wie gesagt, solche Sachen wusste ich. Sie hat gesagt, du musst aufpassen, weil deine Herzsteifigkeit durch diese Dicke, die Pumpleistung verringert sich alles.
Genau.
Wir müssen das im Blick behalten. Ne? Ja. Und wie gesagt, alles gemacht, alles wunderbar. Gut, dann, wie gesagt, Karriere irgendwann zu Ende.
Jetzt, ganz kurz an der Stelle, gab es damals schon die Intervention mit irgendwelchen Medikamenten? Also haben die gesagt, du brauchst jetzt einen
Blutverdünner.
Blutverdünner plus.
Einfach ASS, nimm mal. Also bei dem Körper überhaupt, kann ich nur jedem Bodybuilder anraten, bei dieser Körpermasse, weil die mehr Körpervolumen haben, Muskelmasse und natürlich die Organe auch belasten, dass wenigstens das Herz etwas entlastet wird durch einen Blutverdünner. Da nimmt man dann den geringsten oder den schwächsten, den es gibt, das ist ASS.
Ja, 100 Milligramm, sowas wahrscheinlich.
Oder Aspirin Protect habe ich genommen, weil damit der sich über den Darm resorbiert und nicht mehr Magen, weil Magen war ja auch so eine Geschichte. Jede Tablette war schon so und deswegen habe ich dann solche Sachen genommen, die sich über den Darm resorbieren lassen. Und damit bin ich dann ganz gut gefahren. Also vom Kopf her hoch habe ich
vielleicht
100 oder 200 genommen am Tag. Mhm. Und das war okay gewesen.
Vielleicht kurz nochmal zu dieser Herzgeschichte. Du hast ja das Thema mit der Steifigkeit. Also die Elastizität des Herzens ist wahrscheinlich geringer geworden. Und das ist praktisch die Vorstufe zu einer Herzinsuffizienz. Ja? Und das kann natürlich irgendwann auch mal zum plötzlichen Herztod führen, wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen. Ja. Wenn es noch vielleicht einmal nur Kritz hoch ist, vielleicht Arteriosklerose vorliegt, also verschiedene Faktoren meistens noch dazukommen, dann bist du halt gefährdet sozusagen. Ja? Ja, und das habt ihr dann eigentlich, das ist auch das, was ich jedem Athleten empfehlen würde, mindestens einmal im Jahr, gerade Unterstützerathleten, einmal im Jahr zu Kardiologen. Wenn da alles in Ordnung ist, reicht auch einmal im Jahr, hat man irgendwie einen Befund, der negativ ist, würde ich auch zweimal im Jahr gehen.
Mhm. Und was ich hatte ja dann mal eine Zeit lang so ein bisschen Knieprobleme gehabt, jetzt vor ein paar Jahren, bevor ich meinen ersten Herzinfarkt bekommen habe quasi. Und da habe ich mich voll Diclofenac vor die 100er mal gehauen, weil ich dachte, das ist okay, die vertrage ich ganz gut. Im Nachhinein kann ich nur jedem sagen, Hände weg von Ibuprofen und Diclofenac, weil das Zeug ist nachgewiesen, steigert euer Herzinfarktrisiko um 50%. Um 50%. Mhm. Und ich habe die Dinger gefressen wie Smarties. Das kann natürlich Auslöser gewesen sein. Meinen ersten Infarkt bzw. Stillstand hatte ich gehabt, wo ich diesen ephylaktischen Schock bekommen habe. Da habe ich Penicillin, ich habe eine Penicillin-Amoxicillin-Unverträglichkeit. Und das habe ich nicht so richtig wahrgenommen. Das habe ich das erste Mal wahrgenommen, wo ich mir bei Richie einen Trizep annähen lassen habe. Der nach einer hohen Reihe da ist der Knochen abgesplittert. Und da war die Trizepssehne mit dran. Und dann habe ich hier eine Schnittwunde. Mit der anderen Hand bin ich in die Glasscheibe gefallen. Und dann musste ich einen Tropf Penicillin bekommen und so. Und da habe ich das schon gemerkt, dass mein Gesicht, das kriegt so rote Stellen. Und das nässt richtig, wenn ich mein Bart wachsen lasse, jetzt mal 3-Tage-Bart hatte. Dann hat das richtig angefangen zu nässen am Kinn und so. Musste ich mal kurz halten und dann ging es so. Also war es nicht so unangenehm. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, auf das Scheiß irgendwie.
Wie gehst du,
ja. Ja, auf alle Fälle, eine Zahn-OP war in Vorbereitung gewesen und da hat er gesagt, ich muss 4 Tage vorher das Zeug schon nehmen, dass das schon im System ist, das Penicillin oder was. Und dann bin ich dann jeden Tag vom Kiez früh gekommen, wollte Hunderunde machen, gehen mit der Hunderunde schon und merke beim Gehen schon immer so. Schwer geatmet und Alter, so richtig, nicht mehr gedacht, dachte ich, werde krank oder erkältet oder so. Hoch im Bett gegangen, und nicht zur Ruhe gekommen. Normal, ich bin Typ, ich lege mich hin und schlafe, schon immer. Mhm. Also ich habe da nicht die Probleme wie die anderen alle mit Schnarchmaske und so. Und da habe ich gelegen und so zu meiner Braut, und sie, was denn los? Ja, ich, keine Ahnung, krieg nicht so richtig Luft und so und irgendwie ist alles komisch. Und dann hat sie versucht zu pennen, dann habe ich mich hingesetzt, ne, war für die schon, das macht er nie, und ey, was ist denn los und so, sag ich, ich, Keine Ahnung, guck, das ist, ich glaube, ich fahre mal ins Krankenhaus, sag ich. Ach ja, okay. Ich ziehe mich an, gehe runter, will losfahren und merke, normalerweise kann man im Vollsuff Auto fahren, wenn es sein muss. Das ist jetzt kein Hinweis, aber.
Macht's lieber nicht. Nee.
Aber man kann.
Man könnte
rein theoretisch fahren.
Ja,
und,
ja.
Und da, ich habe mich ins Auto gesetzt, würde losfahren. Und, was schaffst du nicht? Ich habe das so gemerkt.
Ja, ja, ja.
Das, du kriegst nicht hin, ist doch nur Gas geben, Bremsen eigentlich.
Ja.
War ich wieder eingepackt, sag ich, geh hoch, sag ich, geht nicht, wird nicht, ruf mal Notarzt. Mhm. Ne, das, irgendwas haut dir nicht hin. Ne, dann Notarzt gerufen, dann kamen die Jungs an. Habe ich auf dem Balkon gestanden, früh, war ja schon hell, früh um 6, um 7, keine Ahnung wann. Und ja, halten Sie mal ruhig, wir müssen einen Zugang legen, sag ich, ja. Und ich habe dann schon angefangen, Schaum abzuhusten, also meine Lunge hat sich schon gefüllt, Lungenödem
bekommen. Okay, krass. Ja.
Herz hat sich ausgeweitet, weil ich pumpen konnte,
ja.
Das alles. Und dann immer schon so die Atemzüge. Ich konnte nicht so viel Luft einatmen, wie ich wollte. Das ging nur, weil es ist nicht, durch die Flüssigkeit ist nicht mehr reingegangen. Und da habe ich, okay, habe ich gesagt zu meiner Freundin Sandra, pass auf, ich werde jetzt sterben, verkauf den Mercedes, mach alles zu Geld, was du machen kannst, so dass du erstmal zurechtkommst und dann guckst weiter, geht jetzt zu Ende, ich werde jetzt gleich ersticken. Das habe ich richtig gemerkt und habe ja da so, dachte, er ist eine Spinne. Sag ich, nee, das ist mir ernst. Und dann kamen die Typen hoch, da die Ärzte, und haben mir versucht, einen Zugang zu legen, habe ich die Hand hingehalten und die dann da rumgewurschtelt. Sag ich, ey, mach doch mal, jetzt habe ich schon gerufen, jetzt verrecke ich trotzdem oder was, was ist mit euch nicht richtig, ne? Ja, sie müssen stillhalten. Sag ich, halt doch still, hier ist doch meine Hand, du brauchst doch bloß die Scheiße da reinschieben. Dann bin ich schon fruchtig geworden. Mhm. Das wird so nicht, komme so runter ins Auto. Dann bin ich runter. Und dann habe ich schon oft erzählt, die Anekdote. Dann ist mir so eingefallen, wenn du stirbst, dann geht ja der Schließmuskel alles auf, dann pisst du und scheißt ja die Bude voll. Da habe ich mich dann beim Nachbarn noch schnell an den Garten gestellt, leer gepisst und bin dann in den Krankenwagen gestiegen. Und dann bin ich aber raus wie ein Tennisball. Ich habe so Platzangst bekommen und alles. Ich war richtig so in Panik, fing dann langsam an. Und da habe ich nochmal zu meiner Freundin gesagt. Und da hat sie auch dann geglaubt, dass Sandra, pass auf, ich werde jetzt wirklich sterben. Ne? Du musst jetzt ganz ruhig bleiben. Weil ich bin auch richtig runtergefahren, weil ich wusste, das war's jetzt. Ich werde jetzt ersticken und dann ist vorbei. Also ein mieser Tod übrigens. Und dann bin ich, wollte ich zum Krankenwagen gehen und ab da weiß ich nichts mehr. Ne? Dann haben die mich, ich weiß nur, meine Freundin hat mir dann gesagt, die haben dann so 50, 100 Meter angehalten und dann ist sie hingerannt und dann gehen sie weg und dann haben sie mich schon reanimiert und intubiert und ich weiß nicht, ob sie mich im Krankenhaus schon ins künstliche Koma gelegt haben oder erst Krankenhaus. Mhm. Auf alle Fälle, dann meiner Familie haben sie gesagt, das kann eine Woche dauern, es kann einen Monat dauern, es kann auch sein, dass er für immer liegen bleibt. Mhm. Ne, war dann künstlich angeschlossen, die war schon für die Leute mies gewesen, weil wenn du künstlich beatmet wirst, es geht ja nur noch so, ne? Und wenn die deine nächsten Angehörigen sehen, ich habe es ja nicht mitgekriegt. Aber Kalbach, nach 3 Tagen ausgeschlafen, gefesselt, haben die eine Macke, Alter. Du wirst ja dann angebunden, damit dir die Dinger nicht rausreißen kannst. Aber die haben mich halt nur mit Binden angebunden. Mhm. War natürlich auch ein Fehler. Und dann bin ich da irgendwie, bin ich an den Schlauch gekommen und dann habe ich bloß noch ganz schwach gehört an mir, Herr Kalbach, bleiben Sie ruhig, wir ziehen die Schläuche jetzt raus. Das kann ich mir noch erinnern an die Worte, ne? Dann kamen sie an, haben angefangen, da rauszuziehen und dann war ich wieder weg. Ne? Und dann irgendwann aufgewacht, hat so eine Batterie hinter mir gestanden, war ich 3 Tage weg gewesen. Und nach 3 Tagen hatte King Kalle gesagt, unkaputtbar, jetzt aufstehen. Und dann, das war kurz vor meinem 50. Geburtstag und dann musste ich ja ein paar Tage drin bleiben.
Ja, klar.
Und dann kam der Kalbach wieder durch. Ja, 50. Geburtstag.
Wie zu Hause.
Ja, sagt der Chef, nee, das... Ich doch, was ich da mache, da stehe ich mit einer Flasche Jackie bei mir vom Fernseher. 100%, egal was ich mir jetzt erzähle. Ich bin, an meinem Geburtstag bin ich zu Hause.
Ja.
Also war es dann auch gewesen.
Ja, ne? Hab
dann unterschrieben, Leute, alles gut, seid nicht sauer, aber ich bedanke mich auch für eure Hilfe und war also wirklich nett versucht da. Aber ich habe eine Phobie gegen Krankenhäuser. Ich kann da nicht.
Wie haben die das rausgefunden, was da die Ursache war? Wie war das jetzt?
Also durch die Tests wahrscheinlich. Ja. Hinter mir hat ja ein Schrank gestanden mit so einer Batterie, wo dann so automatisch dann immer irgendwelche Sachen reingeflossen sind in mich. Keine Ahnung was. Und die haben das dann gesagt, sie haben eine Amoxicillin-Penicillin-Unverträglichkeit. Das war der Auslöser gewesen.
Ich finde auch das spannend, wo du sagst, du bist dann ganz ruhig geworden, wo du das Gefühl hattest, du stirbst. Ne? Ich habe die Situation auch gehabt, meine Tumor-OP, ich hatte da eine Not-OP, wo ich dann wusste, steht relativ schlecht. Das war 2020.
Was hast du gehabt?
Ein Nierentumor.
Ah, oh, fuck.
Genau, hatte dann, die erste OP lief eigentlich gut, aber ich hatte Nachblutung, es wurde auch zu spät erkannt. Ich war dann auch, also die haben im Nachgang gesagt, sie hatten mich eigentlich auch schon aufgegeben und die Überlebenschance war eh schon nur 10%. Und die Blutung hat dann, nachdem sie sich aufgegeben haben, hat sie einfach aufgehört. Das ist die Erklärung, ob das jetzt so stimmt, ob sie gefuscht haben, weiß ich nicht, aber so wurde mir das erklärt. Und als ich dann wusste, ich habe dann meine Eltern angerufen und gesagt, wir müssen nochmal hier, ich bin jetzt erstmal gleich nochmal unterwegs, die machen noch was mit mir, ich melde mich später wieder. Ich war ganz ruhig, wusste aber, es wird echt eng. Ja, ich glaube, so ruhig wie in dem Moment war ich noch nie in meinem Leben. Ne? Ganz komisch. Wie genau wird das jetzt beschreibst?
Ja, du fährst dann runter und ergibst dich dem Schicksal. Aber bis dahin kämpfst du halt.
Genau.
Ja, und dann kommt der Punkt, dann sagt der Körper, du weißt das dann einfach.
Ja.
Ganz merkwürdig. Und wie gesagt, viele haben dann gefragt, Nahtoderfahrung, weißer Tunnel, schieß mich tot, alles Bullshit, habe ich nicht gehabt. Bei mir war dunkel, aus die Maus. Nach 3 Tagen war hell. Ich dachte, ich habe 5 oder 10 Minuten da im Krankenhaus gelegen. Dabei waren es 3 Tage. So, das war damals gewesen, vor 6 Jahren. Mhm. Genau vor 6 Jahren eigentlich fast, ja. So, dann 2022, war ja Corona gewesen. Dort war ich dann, musste man ja gucken, wo man trainieren kann und so. Ich bin ziemlich weit gefahren, dafür 100 Kilometer teilweise. Mhm. Ne, nach Kiel bin ich dann gefahren. Da hatte ein Freund von mir, liebe Grüße an Dennis, der ist Wrestler. Der hatte damals ein Clever Fit gehabt. Mhm. Und der hat uns dann da trainieren lassen. Und
ich glaube, ich weiß sogar welches. Ja, na gut,
egal.
Ja,
Dennis Statun und seine liebe Frau. Die haben uns da trainieren lassen, die haben das dann auch an der Stadt angemeldet. Wir haben das so gemacht, ich bin Profi, ich habe das damals bei Adolf gehört, dass das so geht, wenn du sagst, du musst deinen Beruf ausüben und dann darfst du mit einer Person oder 2 Personen da drin sein. Und so haben wir das dann gemacht. Schwer Beine trainiert, auf die Autobahn nach Hause und dann habe ich so hier in der Mitte hier oben war das. Denke ich, oh Alter, was ist das? Habe ich irgendwie meine Kapseln oder was? Als ob die nicht so runter... Kennst du, nimmst eine Handvoll Kapseln, nimmst du wenig Flüssigkeit, die bleibt stecken. Genau,
bleibt stecken, ja.
Genau so ein Gefühl war das. Ne? Und dann hat das so, war unangenehm und sonst alles gut. Und wir gefahren, oh Alter, was ist das denn für eine Scheiße und so. Und dann hatte ich eine Stunde Autofahrt vor mir. Und dann fahre ich. Und
das Warten hat ein Ende. Es ist endlich wieder Aktionszeit bei Vitaminversand24.com. Und diese Aktion hat es wirklich in sich. Ab Freitag, den 3.7. bis einschließlich Sonntag, den 5.7. gibt es anlässlich des Geburtstages von Vitaminversand bis zu 30% Rabatt auf das gesamte Sortiment und zwar mit Code Sascha. Nur mit Code Sascha gibt es immer den besten Preis innerhalb und außerhalb von Rabattaktionen und natürlich supportet ihr diesen Kanal und auch den Content auf Instagram. Schickt mir gerne den Screenshot eurer Bestellung, dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. 10 Warengutscheine à 100 Euro. Ab in den Shop. Deckt euch kräftig ein. Code Sascha, danke für euren Support.
Dann ist es mal kurz weggegangen, ist wiedergekommen, immer doller geworden. Dann bin ich zu Hause, gehe duschen, will gerade mit dem Hund rausgehen und wie ich die Treppe runtergehe, auch so, oh, das wird nicht, Alter, das ist, irgendwas ist komisch. Hochgegangen, Sandra, irgendwas ist ja nicht, ich fahre ins Krankenhaus. Jeep gesetzt, Krankenhaus gefahren.
Selber gefahren oder?
Selber gefahren.
Auch krass, okay.
Ich wusste ja nicht, was ist.
Ja, krass.
Und dann bin ich dahin und dann haben die mich da voll gequakt, weil ich keine Maske hatte. Ich habe ja nie eine Maske aufgesetzt. Ich hatte mir mal irgendwann eine Maskenbefreiung besorgen lassen. Und dann, weil mir die Scheißdinger auf den Sack ging. Und ich wusste ja, dass die nicht gut tun. Also vom Rennen, vom
logischen
Denken.
Ja.
Und dann bin ich dahin und dann fing die an, ein Riesentheater gemacht, setzte eine Maske auf, sag ich, am Arsch. Sag ich, hab hier ein Problem. Ich komme ja jetzt nicht mit deiner scheiß Maske, weißt du? Wieder so unfreundlich geworden ein bisschen und das hat sich dann so reingesteigert. Dann habe ich die Tresenmädels richtig zur Sau gemacht da, was mir im Nachhinein dann auch leid getan hat, bei mir auch entschuldigt später, aber das war dann so, weil es immer schlimmer wurde und mir keiner helfen wollte und die mir mit ihrer scheiß Maske kamen. Und so ein Typ hat da gestanden, Pfleger oder Arzt, keine Ahnung, und der hat das beobachtet und hat gesagt, Moment, bleiben Sie mal ganz ruhig. Sagt er, der hat einen Herzinfarkt. Sag ich, was ist los? Setzen Sie ihn mal hin, kommen Sie mal. Der hat sich dann gekümmert. Dann wurde alles ganz schnell in die Wege geleitet, weil da sind sie sofort, da musst du nicht sitzen, warten, bei Herz, rennen sie alle los. Mhm. Dann haben sie aus einem anderen Krankenhaus, aus Eppendorf, aus dem UKE Eppendorf, gleich jemand einfliegen lassen, haben mir dann direkt Stent gesetzt. Also, ne, habe ich wieder mal auf den Bildschirm geguckt. Und dann haben sie mir einen Stent gesetzt. Dann musste ich auch eine Woche drin bleiben. Habe mich, wie gesagt, dann auch hinterher entschuldigt bei denen und so. Und ein halbes Jahr später war ich wieder im Clever Fit, aber in Itzehoe bei Björwig, bei Björn, den Wikinger. Mhm. Der war da Studioleiter gewesen. Mhm. Und schönes Wetter, mit der Harley hingefahren, bla bla bla. Auch wieder richtig schwer Beine trainiert. Alles cool, gequatscht, gemacht, getan. Setz mir auf den Bock, fahr los. Immer wieder dieses Gefühl, denke ich, oh, das darf doch nicht wahr sein.
Das kennst du schon.
Da wusstest du aber schon, was es sein könnte,
wahrscheinlich. Ja, da bin ich bei ihm, das war das Gym auf dem Hof, dann bin ich so immer so rumgefahren und wollte sagen, ruf mal einen Notarzt, ne? Ich habe einen Herzinfarkt. Ja. Und dann dachte ich mir aber, ach, in Itzehoe, wo willst du eigentlich ohne ins Krankenhaus? Dachte ich, scheiße, ja, fährst du erstmal bis zur Tanke? Habe ich noch getankt und guckst mal, ob du nach Hamburg kommst irgendwie. So, dann auf der Autobahn, Tempomat rein, 140. Sag ich, hoffentlich geht's gut. Weil die haben damals gesagt, du musst sofort rechts an und weil, ja, das kann auf immer und vorbei.
Dann fährst du den Unfall im Auto.
Ja, aber das dann sage ich, dann stehe ich auf der Autobahn und bis jemand kapiert, was los ist, bin ich verreckt. Also fahre ich doch lieber selber. Und bei der HDA ist genauso. Bin ich wieder ins selbe Krankenhaus, ins Albertin-Krankenhaus gefahren, bei mir da. Tuck, direkt von Haupteingang abgestellt, reingewatschelt. Hier, ich bin's wieder, ich habe gerade wieder einen Herzinfarkt. Gucken mir alle blöde an. Und da war die ich am meisten zur Sau gemacht hat, die hat gesagt, nee, der spinnt nicht. Ne? Und gleich alles wieder in die Wege geleitet, zack, zack, zack. Bock natürlich stehen lassen, so wie er war, war mir scheißegal. Habe ich dann später einen Freund angerufen, muss mal mein Motorrad abholen, hier steht vorm Eingang. Und dann haben die mir 3 Stents gelegt. Also ich habe 3 Stents drin. Ne? Und die waren nach 2 Tagen wieder zu. Hm. Und die haben dann festgestellt, ich habe eine Stentthrombose. Also was manche im Unterschenkel haben, das habe ich vor dem Herzen. So. Und da haben die mich dann, haben die das nochmal erneuert und haben mich auf den Blutverdünner eingestellt. Also ich habe jetzt den stärksten Blutverdünner drin, den es gibt, Eliquis. Den muss ich auch vor jeder kleinen OP oder selbst wenn ich mir Knien oder Spritznase muss ich ihn 2 Tage vorher absetzen. Mhm. Und durch das Zeug kann halt nichts mehr passieren, da kann da nichts mehr verstopfen jetzt und
ja,
so. Ne?
Ja.
Und dann habe ich gelesen, dass diverse Peptide das alles positiv unterstützen können. Ne? Dass dann quasi, weil wenn dann wirklich der Blutfluss eingeschränkt ist, dass dann so Verästelungen gebildet werden, die drumherum gehen und solche Sachen. Habe ich mal gelesen, einen Bericht drüber.
Was hast du da genommen für Peptide?
TB500 soll das bewirken, angeblich.
TB500 kann, weil Herz, also gibt es ja Studien aus England, dass es im Fall eines Herzinfarktes wirklich die Überlebenschance extrem steigert.
Und haben sie früher wohl im Krankenwagen direkt gemacht, wo noch gar keiner Peptide kannte. Da habe ich gehört, da wurde das hochdosiert gegeben, TB500, weil Ärzte müssen es eigentlich kennen. Aber geh mal zu einem Hausarzt oder irgendwo, da keiner kennt das. Und früher wurde das hochdosiert angewendet bei Herzinfarkte. Ja. Das habe ich auch gehört, weil ja, gibt's ja schon der Vorteil ist natürlich, beim Herzinfarkt bildet sich eine Narbe. Ne? So, und das wird unterbunden oder extrem verringert durch die Gabe. Wenn du direkt Herzinfarkt, TB500 reinschießt dir, dann wird die Narbenbildung, also es wird elastischer alles. So eine Narbe ist dann immer steif. Und das wurde mir so erklärt, dass das dann wirklich hilft in so einer Situation, dass die Herznarbe nicht so stark sich ausprägt, wie sie sonst sich ausprägen würde.
Ja, also sind Studien in England, da haben sie das, glaube ich, durch Zufall festgestellt, dass es wirklich in den Fällen, wo ein Herzinfarkt auftritt, praktisch du gar nicht sterben dran kannst.
Ja, genau. So,
ne? Also wirklich ziemlich brutal. Also das ist auch was, wo wir auch eigentlich tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen haben.
Da habe ich noch einen Trick.
Ja.
Den habe ich im Internet gesehen, hat ein Professor erzählt, aber. Und funktioniert tatsächlich, ne? Wenn ihr jetzt sowas nicht bei der Hand habt und trotzdem mal in die Situation gekommen, Herzinfarkt, Schlaganfall, das billigste Hausmittel, was es gibt, Kaisernatron.
Ja, okay.
2 Teelöffel lösen oder verspeicheln und dann kannst du keinen Herzinfarkt bekommen und keinen Schlaganfall, weil das Blut sofort entsäuert wird und fängt nach 2 Minuten an zu wirken meistens. Und ich habe es wirklich in der Familie gehabt, ich habe das meiner Mutter gegeben, wo sie hat Probleme. Und 5 Minuten danach ging es ja immer wieder gut. Also das funktioniert wirklich, das Zeug. Ne, wusste ja nicht, weil seine Mutter, ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, aber ich habe das gelesen und ich probiere das mal. Und deswegen weiß ich, dass es funktioniert. Ne, und ihr ging es teilweise wirklich schlecht, so, also richtig schlecht. Und dann war 5 Minuten danach mal wieder gut nach so einer Aktion. Krass, weil die Herzinfarkte wohl und die Schlaganfälle, die kommen halt durch dieses extrem stark übersäuerte oder Blut zustande, die dann die Sachen.
Im Endeffekt kommen sie zustande, weil irgendwas verstopft ist.
Ja, genau.
Das ist. Also, was mein Kardiologe mal meinte, das Gestrofantin soll helfen. Wenn man das mal dabei hat, so ein Fläschchen, kriegt man auch in der Apotheke.
Also, ich hab's immer hier drin. Ich hab's immer dabei.
Du bereitest dich ja eigentlich nicht auf einen Herzinfarkt vor, wenn du noch keinen hattest. Mhm. Du bist jetzt vorgewarnt.
Was auch total interessant ist. Wenn du sagst, beim zweiten Mal, du hast ja praktisch absehen können, dass das wieder ein Herzinfarkt ist, weil du das Gefühl schon kanntest.
Ja.
Selbst das ist ja schon Gold wert, wenn man das einordnen kann.
Anstatt mein linker hat mein rechter Unterarm wehgetan.
Ja.
Ach, siehste, weil manche
sagen, die meisten mal sagen, der linke Arm, bei mir hat der rechte Unterarm so, als ob du ihn abschnürst, so. So hat der wehgetan dann.
Aber krass, dass du da die Nerven hattest, dass du einfach
selber
ins Motorrad gefahren bist. Ja. Das ist schon echt
Kalbach crazy. Hat Schaden, das ist ja nur
weil das Risiko, dass da was passiert auf der Fahrt, war natürlich schon gigantisch groß.
Hm. Ja, aber sowas denkst du nicht nach. Du baust dir dann dein System. Ich will in das Krankenhaus hier, die haben mir schon mal geholfen. Da weiß ich nicht, vielleicht bauen die Scheiße.
Das habe ich ja bei meinem Tumor auch gemacht. Ich wollte an meine Uniklinik, wo ich halt studiert promoviert habe, weil ich wusste, ich habe da einen Sonderstatus. Und da bin ich direkt rein ins Privatsekretariat und alles so. Und das haben, die haben sich da auch wirklich gut gekümmert, muss ich sagen. Bin ich auch 400 Kilometer gefahren.
Schlimm genug, dass es so ist.
Man darauf achten muss. Aber wie gesagt, das vielleicht mal zu meiner Story mit meinen drei Herzinfarkten. Aber ich mache mir jetzt deswegen auch keine Waffel. Ich mache Sport. Ich mache jetzt ein bisschen mehr Cardio. Sepp Maurer hat mir das mal angeraten, Heiko, weil der hat einen sehr, sehr guten Kardiologen da. Also mit
den hat er auch schon mal empfohlen.
Richtig so. Ja. Und der hat dann auch, er hat mich 2 Stunden untersucht und Gespräch geführt und alles, also richtig geil. Und der hat auch gesagt, Cardio. Gut, habe ich bis dato jetzt nicht so gemacht. Jetzt habe ich glücklicherweise ein Ergometer zu Hause, so ein Studio-Ergometer. Hat mir ein Freund geschenkt, der damit handelt, also aka Germany Fitness, glaube ich. Das ist in Köln, der verkauft Studio-Equipment und bereitet es auf oder nimmt es Studio-Auflösung und verkauft es weiter. Und der hat gesagt, Heiko, ich schenke dir das. Wie gesagt, vielen Dank an der Stelle nochmal, das ist brutal, weil sie sehr zu schätzen und eingerührt hat mein Freund Yassi, ne? Der hat gesagt, wenn du mach Cardio, weil der will ja seinen Freund auch nicht verlieren und weil ich eine faule Sau bin und jeder hasst Cardio, deswegen habe ich jetzt zu Hause zu stehen und wenn ich früh aufstehe, mache ich dann.
Das Thema hatten wir auch gestern im Podcast, also wie gesagt, so rein für eine Diät brauchst du Cardio nicht, aber rein für die Herz-Kreislauf-Gesundheit, gerade bei unterstützten Athleten, ist es eigentlich fast schon ein Muss. Ja. Das macht schon Sinn. Also irgendwann holt sich halt ein.
Ja, es ist tatsächlich nur für Herz-Kreislauf. Ich bin da ganz bei dir. In der Diät ist es nicht zwingend notwendig. Im Gegenteil, kann sogar Nachteile haben kurz vorher, wenn man es zu lange macht.
Genau.
Ja, aber
sehe ich genauso.
Ja, also schon verrückt. Ja. Also die Ausgangsfrage rückzuführen auf irgendwas, reine Spekulation, könnte auch ein.
Na, sicherlich wird das mit da reinspielen in die Sache.
Was ich an der Stelle immer interessant finde, ich weiß nicht, ob man das selber dann, wenn man in der Situation ist, überhaupt reflektiert oder sich darüber Gedanken machen möchte. In der Rückschau sagst du dir, du hast da vielleicht doch übertrieben oder sagst du, es gehört halt dazu und du hast das bewusst in Kauf genommen?
Nee, ich würde alles genauso wieder machen. Ich habe ja, wie gesagt, um das nochmal richtig zu stellen, ich habe genau wie Max mal probiert über Zeitraum X.
Kurze Zeiträume
auszulassen, was geht. 4-6 Wochen, gut, Steroide ein bisschen höher, aber mit dem Wachs, das hatte ich mal 4 oder 6 Wochen so hochgefahren mit den 56 Einheiten. Ne, aber Steroide in meiner Amateurzeit musste ich probieren, weil alle, die es wissen konnten, ich war besser wie die schon. Und deswegen musste ich ja probieren, was geht und ob mehr hilft und dies und das. Ich musste meine Erfahrungen sammeln. Ne?
Genau.
Und erst, wo ich dann so Profi war und den Kontakt zu Jean-Pierre Fuchs hatte, wo wir uns dann angefreundet hatten, da habe ich dann quasi deutlich weniger genommen und sinnvoller eingesetzt auch, ne? Weil dann wirklich geguckt, dass bestimmte Wirkstoffkombinationen da sind und nicht einfach Wildwest alles, was man kriegen konnte, reingedrückt hat.
Genau, das ist ja das, wo ich sage, wo wir heute ein bisschen weiter vielleicht sind als vor 20, 30 Jahren.
Definitiv.
So auch im Bereich Gesundheitsmanagement, also gerade Thema Kardiologe, Blutbilder, wobei jetzt Blutbild natürlich auch nicht immer alles aussagt, also bei meinem Tumor zum Beispiel. Ich hatte immer so Wassereinlagerungen in den Beinen. Und das ging mir einmal auf den Zeiger. Die Venenklappen waren in Ordnung. Und da dachte ich, okay, meine Nierenwerte sind super. Dann habe ich was am Herz. Ich zu meinem Hausarzt, ich brauche eine Überweisung zum Kardiologen. Er so, nee, sie sind Sportler, sie können nichts am Herzen haben, sie sind auch viel zu jung. Wir machen jetzt mal ein Check-up. Ja. Und alle Nierenwerte waren top und ich hatte einen Nierentumor. Na, so das, also Blutbild sagt dir auch nicht alles aus. Ja. Du kannst auch nicht jeden Tumormarker bestimmen. Also viele
kommen ein Tumormarker, wenn der dann wirklich aussagekräftig ist, dann bist du vielleicht auch schon kurz vorm gestreut und tot.
Ja, also das ist alles, also Blutbilder sind wichtig, aber ihr dürft nicht zu viel da rein interpretieren. Mhm. Na, so, na, das ist nur ein Teil.
Vielleicht für die Leute, die sich da wirklich das antun, ohne Wettkämpfe zu machen, erstmal auf den Weg, ich würde es nicht tun. Als Message, also wenn ihr keine Wettkampfathleten seid, jetzt für die Disco, für den Strand, schwachsinnig. Und wenn ihr es tut und eure Blutbilder normal sind, das hört man ja auch, ne, dann weiß man, der und der nimmt so und so viel und der sagt, mein Blutbild ist völlig in Ordnung, dann wisst ihr, dass ihr Müll habt einfach. Weil euer Blutbild kann nicht in Ordnung sein, wenn ihr was nehmt. Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung.
Das ist selten. Also wenn du wirklich, sagen wir mal, die Profession
kommt auf die Mengen an und kommt zum Teil darauf an, und das ist ja, was diese jetzt gehypten Gesundheitssupplements zum Teil machen, die wirken ja so ein bisschen wie ein Deckmantel. Also es gibt schon Leute, die wirklich ihre Blutwerte holen auf 2-3 Gramm Stoff und sagen, die sind nahezu wie, ich nehme nichts. Obwohl das Zeug gut ist und alles funktioniert hat.
Ja, aber kann ja eigentlich nicht anzeigen. Ne?
Naja, es kann dann sein.
Oder verfälscht werden.
Es ist natürlich auch. Es ist nicht gesagt, ob das wirklich alles ist. Wenn der Wert dann aussieht, als wäre der normal, weil du 8 Kapseln irgendwas nimmst.
Es ist auch ein Stück weit von Genetik. Du hast ja Leute, die auf 250 Testosteron alle Nebenwirkungen haben. Du hast Leute auf 2 Gramm, die normalen Hämatokritwert zum Beispiel
haben. Ja, das ist typisch tatsächlich.
Das ist auch natürlich ein Stück weit Genetik, was ich auch immer beobachte.
Von die Rockel.
Ja, die Response auf Stoff ist ja auch für die Wirkung unterschiedlich. Ja, Rezeptoren, kann Michael jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen. Na, die Rezeptoren spielen schon eine relativ große Rolle. Dementsprechend wächst du oder wächst du halt eben nicht. Ne? Also wachsen tust du auf jeden Fall, aber halt der eine wächst stärker,
der andere weniger. Der andere nicht.
Ja, du, ich glaube, das wird Heiko auch bestätigen, wenn du jetzt mit 250 Milligramm oder 500 Milligramm am Anfang nicht schon Sprünge machst, dann bist du mit 2 Gramm Stoff wahrscheinlich auch kein Profi. Ja? Also du bist ja, wenn du schon gut drauf ansprichst, auf geringe Mengen, das hast du ja jetzt auch gerade bestätigt, im Nachgang als Profi hast du dann gar nicht mehr so viel genommen. Und das sehe ich eigentlich auch bei vielen Profis. Klar, wir müssen jetzt nicht drüber reden, dass du mit 250 Milligramm IPB Pro in der Open Klasse bist. Das kannst du vergessen. Ja. So, das ist schon eine andere Dosierung gefragt. Aber so Top-Athleten kommen manchmal auch mit weniger aus. Also die Aussage, die wir auch oft tätigen, ist ja, dass ein guter Profi, ein guter Genetik oftmals weniger nimmt, wie jetzt ein Amateurathlet, der versucht, schlechte Genetik zu kompensieren.
Das ist so, ja. Das aber gut, das machen die halt aus Unwissenheit. Ne? Die denken dann viel hilft viel, was natürlich auch so ist. Und
ein Stück weit schon.
Das ist wirklich typisch. Ronny Rockel, der braucht eine Ampulle nur angucken und dann ist der geplatzt. Ja. Ne, das gibt so eine Leute und dann gibt es halt so eine Typen wie ich, die jetzt nicht so eine gute Genetik haben, die wirklich Arbeitstiere sind und wirklich eine hohe Dosierung brauchen und wirklich extrem leben müssen, was Ernährung und Training angeht. Ja, und andere können mit weniger Mitteln halt das Gleiche erreichen oder vielleicht sogar besser werden. Das gibt es tatsächlich.
Das fühle ich voll. Also ich habe ja auch bei mir hat ja auch mein Umfeld immer gesagt, du wirst niemals als Bodybuilder auf einer Bühne stehen. Das habe ich so als Herausforderung. Ich habe mit 56 Kilo bei 1,83 angefangen, 2017 eigentlich so.
Oh, durchsichtig also.
Durchsichtig. Und dann habe ich schon mit 105 letztes Jahr auf der Bühne. Ist jetzt auch nicht massiv, ne? Aber für so Amateur-Masters, denke ich mal, war ganz okay, was ich rausgeholt habe mit der Zeit. Du musst die Ausgangssituation sehen. Ich habe ja 50 Kilo Muskeln aufgebaut. Ja,
brutal.
So, das ist ja trotzdem brutal. Die Ausgangslage war halt scheiße, ja. So. Und das ist, ich fühle das so. Ich habe auch nichts geschenkt bekommen. Ich habe mir alles. Ich war immer der als erstes im Gym ist, der am längsten geblieben ist, der am meisten, und ich habe auch wirklich am Anfang sehr viel trainiert.
Aber das zeichnet Leistungssport aus und das kapieren die Leute nicht. Ja. Du musst bereit sein, was zu geben, zu entbehren. Du musst Gas geben. Ja. Dir schenkt keiner was. So mit Halbgas wirst du nicht gut. Egal, was du für eine Genetik hast. Ja. Du wirst nie das Maximum rausholen. Ja. Du wirst nie deine beste Version von dir selber werden. Und daran sollte ja ein Bodybuilder arbeiten, die beste Version von sich selbst zu werden. Und da gehört Disziplin dazu. Da gehört harte Arbeit, Schweiß, Entbehrung. Das machst du nicht auf der linken Arschbacke. Oder du willst halt nur so ein am Strandtyp sein oder so ein bisschen Waschbrettbauch haben und im Internet erzählen, du wirst wie Muskeln kriegen, so ein Typ sein. Aber Wettkämpfer?
Ich habe es gestern auch im Podcast gesagt, nicht jeder kann Fußballprofi werden und nicht jeder ist dazu geeignet, als Bodybuilding-Athlet, also als Wettkampf-Bodybuilder mit 4-5% Körperfett auf der Bühne zu stehen mit über 100 Kilo. Na, dafür ist halt nicht jeder geeignet so. Ne? Es gibt ja auch die neuen Klassen so, na, wo du mal sagen kannst, okay, du kannst doch auch Bodybuilding bestreiten, wenn du jetzt nicht dich halb rumbringst. Heiko lacht schon, was ist deine Meinung dazu? Was?
Naja, dann ziehst du ja einfach hohe Haken an als Typ und dann bist du in einer neuen Männer-Wellness-Klasse drin. Ja,
genau.
Ja, ist schon krass, wie. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja viele Klassen. Ob man es jetzt gut findet oder nicht, ich komme aus einer anderen Ära, deswegen sehe ich es halt anders. Bodybuilder haben große Muskeln, sind stabile Typen, sind freakig. Und heute wird halt auch wirklich jedem Hans und Franz die Möglichkeit gegeben, auf die Bühne zu gehen, weil es auch ein Geschäft ist halt. Ne?
Ja,
dann nimmt man dann halt Fit-Model-Klasse, die keine Sau braucht oder dies oder das oder jenes, einfach weil das wieder Einnahmen generiert und komischerweise, aber sich die Klassen immer nach hinten verschieben. Ne? Die Bikinis, die sind jetzt schon wie früher die Figurmädels.
Und brutal die Figurmädels, sind die geworden. Die sind
teilweise wie die Physikmädels.
100%. Das genau das gleiche gestern im Podcast. Die Hälfte aller Figurmädels sind eigentlich eher Women's Physik.
Ja.
Und in der Bikini-Klasse hast du so eine Condition bei den Profis, das kannst du ohne Steroide nicht mehr erreichen. Ja. Das war ja mal das Ziel, dass die Mädels nicht anfangen müssen. Das kannst du heute vergessen.
Ja, so, guck mal, Men's Physik. der Grundgedanke, es waren mal die Beach Boys in der langen Hose.
Brutal.
Guck dir die Maschinen mal an jetzt, da wäre so auf Season, da weißt du nicht, ob der im Schwergewicht starten will.
Ja. Und
dann erzählt er dir das Men's Physik, da denkst du, hä, willst du mich verarschen, Alter?
Ja.
Die dürfen ja auch schwerer sein, teilweise wie die Classic Physik.
Haben sie jetzt geändert inzwischen, glaube ich, mit dem Gewichtslimit?
Okay. Gut, aber die bauen halt keine Beine, das ist dann trotzdem von der Silhouette wieder.
Ja, die sind oben massiver wie die Classic Jungs auf jeden Fall.
Eine Betrügerklasse ist das, ganz einfach. Könnt ihr gut finden oder scheiße jetzt. Weil als Bodybuilder zeigt man sich komplett. Sonst kann ich mir ja auch eine Wollmütze aufsetzen und einen Rollkragenpullover anziehen.
Das ist ein Frisurenwettbewerb.
Ja, ne, also nichts gegen die Jungs, dass die Bodybuilding machen. Das finde ich alles super, dass sie Sport machen und sich auch vergleichen wollen. Aber ich habe immer nie verstanden, warum man sowas dann auf eine Olympiabühne stellt. Ich hätte dann wirklich, ich als Veranstalter hätte dann so eine Beachmeisterschaft draus gemacht. Weil das,
ich glaube, das Ziel ist schon, die Leute für den gesamten Wettkampf zu locken mit solchen Klassen, damit dann auch Geld
reinkommt. Ja, das ist klar. Aber du, bei welcher Klasse gehen die Leute Kaffee trinken?
Ja, aber die bringen alle ihre Verwandten mit und dann stehen die
aber das ist gut.
Publikum wieder, wenn du 60 Athleten starten lässt.
Ja, du gehst jetzt vom NAC aus, aber jetzt...
Nee, ich gehe auch vom NPC und von der Olympia aus. Wenn du 68 qualifizierte Athletinnen hast, die dann alle noch ihre Fangemeinde mitbringen, es gab ja schon Jahre, wo Audience Arena nicht mal voll war beim Olympia. Das ist damit wahrscheinlich gelöst.
Ich weiß nicht, mittlerweile ist es, glaube ich, so interessant durch Social Media.
Oder
auch, das halt mehr Leute fremde Leute und Schauspieler MMA-Kämpfer und alle. Du triffst ja alles da. Weil es ist einfach so ein Top-Event, wo man auch gesehen werden will oder sich dafür interessiert.
Also, ja, oder hast halt den Rattenschwanz davor. Also du hast die sich dafür eine Pro-Card holen, die sich qualifizieren müssen, die alle Geld bezahlen und dann hast du auch noch den Stream, der über 3 Tage geht und das zeigt.
Ja. Wir hatten ja auch das Thema im Podcast neulich auch, die Zukunft der Classic Physik, braucht man diese Klasse überhaupt noch? Ja? Jetzt, wo es hochgewechselt ist, macht es überhaupt Sinn, dass die Top-Athleten sich alle limitieren in der Classic, weil sie eigentlich zu schwer sind? Na, das ist auch so ein Thema. Also braucht man die Klasse, aber die hat natürlich jetzt, als Chris Bumstead noch aktiv war, natürlich, oder jetzt auch Urs, hatte natürlich den Fokus. Ja, jeder wollte Classic machen. Ich bin mal gespannt, ob sie es wieder wandelt, wenn jetzt die Typen halt hochgehen. Das ist auf jeden Fall auch spannend zu beobachten, weil manchmal prägen ja Personen so eine Klasse einfach auf. Ja.
Die vorbenannten Namen definitiv haben die Klasse so in Fokus gerückt, dass sie teilweise schon interessanter waren wie die schweren Jungs.
Ja.
Aber ich glaube, oder vielleicht spricht das auch nur aus meinem Herzen so, die schweren Jungs, das ist halt die Königsklasse.
Ja. Und das ist das, was ich gerne sehen möchte. Ne?
Ja.
Natürlich. Mit Abstriche. Also wenn ich so einen Derek Lunsford sehe, ich bin einfach kein Fan von dem Typen, weil das ist in meinen Augen der schlechteste Mr. Olympia, den wir so seit langer Zeit hatten. Einfach von der Condition her und von dem ganzen Murks, den er bei sich macht. Das ist ja nur noch kosmetischer Leistungssport. So, also er ist das Paradebeispiel dafür. Gut, jetzt kann man sagen, wir haben ja damals auch unseren Stoff im Bizeps und damit alles größer wird und hier und da, wo hängt man die Messlatte hin? Deswegen eigentlich durfte ich gar nicht rumquaken, weil ich habe ja meinen Arm auch modelliert, aber mit Stoff halt.
Ja.
Weil ich nicht mehr wusste, wie ich reinklatschen soll.
Ja, das verstehe ich
voll. Die Trägersubstanz ist ja nun mal ölig.
Ja,
und, aber die machen es ja vorsätzlich, um wirklich... keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich der Falsche, der das ansprechen darf. Aber mir gefällt halt das nicht.
Tue ich mir aber auch schwer. Also tatsächlich ist das ja so ein bisschen, das ist für mich so ein bisschen Mogeln. Also wenn du Stoff nimmst, heißt es nicht automatisch, dass du explodierst, sondern du musst ja trotzdem deine Arbeit machen. Und bei diesen Tricks ist es halt so ein bisschen, weiß ich nicht, tue ich. Also bin ich kein Fan davon, würde ich jetzt auch nie einem Athleten empfehlen.
Es wird halt so gewertet. Und wenn jetzt, da gibt es ja die abstrusesten Theorien, wer mit wem verwandt ist und welche Klinik in Brasilien betreibt. Aber solange solche Leute Mr. Olympia werden, mit offensichtlichen.
Das ist ja das Thema, was wir hatten mit den Verbänden. Das hatten wir gestern auch im Podcast. Die Verbände und die Judges geben ja vor, wie sich die Klasse entwickelt durch das Judging. Na, wenn jetzt die Bikinis alle prügelhart sind, dann werden die natürlich schauen, okay, wer hat denn da gewonnen? Okay, so muss ich aussehen, dann fange ich jetzt auch an, was zu nehmen. So entwickeln sich hier die Klasse. Und
ist ja keine Entwicklung in dem Sinne, weil wir hatten ja schon mal gute Jungs.
Ja.
Der Phil hieß an, wie plastisch der Typ war, Alter. Oder Ronny, wie plastisch die ausgesehen haben.
Ja, selbst, das ist jetzt rückläufig.
Selbst aus der Golden Era, die Jungs, wie plastisch die ausgesehen haben.
Ja, ist weg.
Ne? Und jetzt kommt so ein was Verwaschenes, was Komisches. Und dann haben sie noch die große Fresse, da kann den Typ nicht leiden irgendwie. Keine Ahnung warum, mit seinen Statements, die er dauernd von sich gibt. Wahrscheinlich bin ich da auch voreingenommen dadurch jetzt, aber dass ich will... Der soll wieder in seine 212 gehen.
Ich glaube, da passt er.
Sagen wir aber schön,
dass viele Feinde gemacht werden. Da machen wir schöne Reels draus auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ein paar Statements konservieren, ja. Ich glaube, wir haben mehr als das Thema des heutigen Podcasts abgehandelt.
Ja, war eine coole Runde.
War wieder eine coole Runde. Wenn man mit Heiko anfängt, irgendein Thema zu besprechen, endet man mit einem völlig anderen Thema und hat schon wieder
die
Cliffhanger für die nächste Folge.
Auf jeden Fall.
Und also merken wir, was wir anhaben, dass wir uns dann mit diesen Klamotten das nächste Mal wieder anfangen. Ja, gut, ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und wenn ihr Heiko häufiger sehen wollt und möchtet, dass er weiter als Influencer aktiv ist, dann unterstützt auch gern Heiko mit seinen Codes bei seinen Kooperationspartnern, die da wären.
Code Heiko bei meinem Hauptsponsor ESN. Dankeschön. Prep Mamil, Massive Soldier bei meinem Homie Jay und bei Climax für Equipment.
Was wollt ihr mehr? Ach so, vielleicht ein paar andere Supplements von anderen Herstellern, die gibt's.
Wenn ihr nicht so viel Kohle habt für ESN.
Dann wisst ihr auch, wo ihr die bekommt.
Vielen Dank Armut für eure... Armut kotzt mich an.
Aufmerksamkeit. Der ist gut.
Wer sich ESN leisten kann, Code Heiko. Alle anderen, Code Sascha oder Anwalt. Vitaminversand24.com.
Bis dann.
Das war's. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.